Ich möchte Sie grüßen heute Morgen. Wir haben unsere Konfirmanden unter uns und wollen Ihnen heute die Bibel überreichen. Ich möchte besonders auch die Eltern und Familienangehörigen unserer Konfirmanden begrüßen mit dem Wort des Herrn. Wort ist wahrhaftig, und was er zusagt, das hält er gewiss. Das ist unsere Freude beim Wort Gottes, dass wir uns darauf verlassen können. Was Gott uns sagt, das gilt gewiss. Wir singen vom Lied 434 die Verse 1 bis 5. Jesus Christus, du weißt, wie oft wir in unserem Leben von Fragen umgetrieben sind und wie oft wir nach Klarheit suchen. Da haben wir heute nur die Bitte, dass wir dein Wort verstehen, so dass es uns den Weg zeigen kann, den wir gehen sollen, und dass wir ganz gewiss werden, dass wir nicht hin und her schwanken. Das musst du selbst heute Morgen bei uns wirken. Und wir wollen dich auch bitten für unsere Konfirmanden. Du weißt, was sie bewegt, was sie umtreibt. Du kennst ihre Gedanken. Mach du ihnen dein Wort lebendig und praktisch, dass sie erkennen, dass du ihnen den Weg weisen willst, wo sie glücklich werden können, wo sie fröhlich werden, wo sie Erfüllung finden. Ja, dass sie den ganzen Schatz deines göttlichen Wortes erkennen und ans Tageslicht fördern. Amen. Wir wollen in der Stille füreinander weiterbeten. Dein Wort ist wahr und trüget nicht und hält gewiss, was es verspricht im Tod und auch im Leben. Amen.
Er lernte, geht an, es lebe dich Gott.
liebe Konfirmanden, mit diesem Jugendchor waren wir neulich auf einer Tour. Da hatten wir manche Erlebnisse, aber dazu gehörte auch eine Höhlenwanderung. War sehr nett, nur hatten wir keine Taschenlampe dabei. Wir haben es dann probiert, das ist in der Nähe beim Hohen Neufen gewesen, es war nicht die Falkensteiner Höhle, eine andere. Wir sind ein Stück weit mit Streichhölzern hineingegangen und wir waren mutig und kühn. Ich glaube, eine Lampe war dabei, die sind dann voraus. Aber wir sind dann bald umgedreht, wir fanden uns nicht zurecht in dem tiefen Morast. Es war einfach so, dass man drin immer tiefer reinrutschte, dann schrien die vorne, jetzt kommt irgend so ein steiles Stück und da wollen wir auch nicht mehr weiter. Und beim Zurückgehen ist passiert, dass einer sich den Kopf angeschlagen hat. Er hat einen ziemlichen Machen abgekriegt und das Blut floss in Strömen. Wir haben ihn dann zusammengeklebt dort vor der Höhle. Man braucht, wenn man eine dunkle Wegstrecke geht, eine gute Lampe. Das haben wir gemerkt. Und ich möchte euch, bevor wir euch die Bibel überreichen, das Wort sagen, das gelten soll für euch. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Dass man im Leben oft unsicher sein kann, wie man sich entscheiden soll und welchen Weg man gehen soll, ist gar nicht überraschend. Aber wichtig ist, dass ihr von Gott her ein helles Licht habt, damit ihr sagen könnt, jetzt weiß ich Bescheid, was Gott von mir will. Nun gibt es ja gerade viele Leute, die sagen, die Bibel sei sehr kompliziert und dunkel. Es ist die Frage, wie man mit dem Licht hantiert. Manche können das nicht. Die Bibel will zuerst einen hellen Schein in deinem Herzen sein, in deinem Leben. Lass du dieses Licht einmal auf dich hinscheinen. So fängt's an. Und erst wenn dieses Licht bei dir Helligkeit verbreitet, dann wirst du auch deinen Weg finden. Ich kann dir heute versprechen, dass Gott dieses Wort bei dir erfüllen will, mit deiner Bibel. Und den Wunsch haben wir für euch, nicht bloß, dass ihr sonntags am Gottesdienst teilnehmt, sonst wäre ja eure ganze Konfirmation eine Heuchelei, ein Theater, sondern dass ihr zu Hause jeden Tag diese Bibel zur Hand nehmt, für eure Schulschwierigkeiten, für eure Probleme, für eure Sehnsucht nach Glück und Freude, die ihr habt. Herr, rede du zu mir durch dieses Wort. Ich will ein Licht haben, ein helles Licht, so dass ich meinen Kopf nicht anstoße, so dass ich nicht irgendwo abstürze in Tiefen, dass ich nicht im Morast versinke, durch den ich wandere, sondern dass ich meinen Weg sehe, wo ich sicher treten kann. Wir hören noch einmal den Chor.
Man kann den Grund, wenn wir nicht so ganz planen, was man da hat.
bitte ich euch, dass ihr vortretet, unser Chor macht etwas Platz, damit wir euch die Bibel überreichen können. Miteinander, Herr, dein Wort, die edle Gabe. 436, den ersten Vers. Aus dem Anfang der Bibel, ihr könnt es jetzt aufschlagen, 1. Mose 12, ganz am Anfang der Bibel, die Verse 1 und 2. Und der Herr sprach zu Abraham: Gehe aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen. Und du sollst ein Segen sein. Herr, mach uns dein Wort groß und wichtig. Amen. Diesen Abschnitt, den wir da eben gelesen haben, der hat ja eine Vorgeschichte. Und da wird erzählt von den großen Leistungen der Menschheit. Das sind gewaltige Errungenschaften, die man bestaunen kann. Damals kamen die Menschen zusammen und planten groß. Und aus den vielen Konferenzen ist der Gedanke entstanden, wir wollen eine Stadt bauen. Der erste große Entschluss der Menschen nach der Schöpfung, diese Stadt soll all das verkörpern, was der Mensch kann. Bis heute übt ja eine Stadt eine große Anziehungskraft aus. Ein rechter Stuttgarter ist auch stolz auf seine Stadt. Wir in Stuttgart, was wir alles haben, was es da gibt. Das war nicht anders in Babel. Wir wollen uns einen Namen machen. Und diese Stadt soll leuchten und darum soll sie einen Turm haben. Und dieser Turm soll alles in Schatten stellen, was bisher da war. Und dann gehen sie ans Werk und bauen diese Stadt. Und am Ende sind sie in dieser Stadt beieinander und verstehen einander nicht mehr. Sie wohnen im gleichen Treppenhaus, im gleichen Wohnhaus und wissen nicht mehr voneinander. Sie sind einsame Menschen geworden und sie können nicht mehr miteinander reden. Das stimmt, sie haben eine große Leistung geschafft. Aber das, was sie gebaut haben, steht seitdem als ein Trümmerstück da. So wie wir manchmal durch unsere modernen Städte gehen und denken, sind es eigentlich große Errungenschaften oder sind es vielleicht sogar unheimliche Städte geworden, lebensfeindliche Städte. Und da bricht die Bibel einfach ab. Sie macht da nicht weiter an diesem Punkt, sondern da schlägt die Bibel ein neues Thema an. Und Gott, was macht er jetzt? Er sprach mit Abraham. Und jetzt wird's interessant. Jetzt fängt Gott an. Jetzt haben wir gerade gesehen, was Menschen können. Jetzt fängt Gott an zu handeln und spricht mit einem einzelnen Menschen, der da in Ur in Chaldäa lebt und redet mit ihm. Das müsst ihr begreifen in eurem Leben. Um das dreht sich die ganze Bibel. Da ruft euch der lebendige Gott. Der hat ein Wort an euch, der hat einen Plan mit euch. Und jetzt wird erzählt, ein einzelner Mensch, der sich öffnet für den Ruf Gottes, der wird plötzlich in die Weite geführt. Da beginnt plötzlich ein großes und wichtiges Leben. Da wird etwas Neues von Gott begonnen, was wirklich Wert ist und Bedeutung hat. Ich denke, ihr als junge Leute habt auch die Sehnsucht, ich will mal mit meinem Leben was Wertvolles, was Wichtiges, was Großes machen. Darum wollen wir heute dieser Sache nachdenken. Wenn Gott in unser Leben hineinspricht, zuerst will ich sagen, es ist ein ganz großes Leben. Ein ganz großes Leben. Vielleicht denkt ihr, Mensch, was predigt er heute Morgen vom Abraham? Was ist das schon für mich? Ich habe andere Pläne. Seine Freunde haben ihm bestimmt mitleidig nachgeblickt und haben gedacht, armer Abraham, du bist ein armer Tropf. Eigentlich bist du ja ein Dummkopf. Du gibst alles auf, was du hast. Er hat eine gesicherte Existenz gehabt in Ur in Chaldäa. Wahrscheinlich hat er dort auch Grundbesitz gehabt, einen Hof, von dem er sehr gut gelebt hat und auch, wo er zu Wohlstand kommen konnte. Und er hatte dort seine Freunde, mit denen er zusammen lebte. Und das war seine Welt, die ihn bewegte. Und dort in Ur, in Chaldäa, dort bricht er plötzlich aus. Er lässt alles liegen, verkauft seinen Hausrat, nimmt ein paar Reisetiere mit, seine Frau, Neffe geht noch mit, und dann geht er weg von Ur in Chaldäa. Ach, die Leute dachten, Mensch, du bist doch ein dummer Mann. Abraham, wie kannst du unsere Welt hier aufgeben? Wir haben doch alles. Wo gehst du eigentlich hin? Und dann erzählt ihnen Abraham, ich gehe mit Gott. Ja, aber wo hast du denn Gott? Gott hat zu mir gesprochen. Ist das alles, was du hast? Ach, Abraham, warum hörst du auf die Stimme Gottes? Viele Leute, die werden sagen, das ist doch heute für unsere Zeit nichts, wonach man sich richten kann. Was hat das für uns heute zu tun? Abraham hätte sich ja einfach taub stellen können und sagen können, ich will das nicht hören, was Gott mir sagt. Aber Abraham hört die Stimme Gottes und bricht auf, weil er merkt, das Größte, was einem Menschen je begegnen kann, ist, dass Gott etwas mit ihm machen will. Und davon spricht die Bibel, dass Gott aus eurem Jugendleben etwas Großes machen will, dass Gott Pläne hat. Und das kommt immer so, dass Gott hineinredet in unsere Aufgaben, in denen wir stehen, und wir plötzlich merken, halt, das ist ja ganz anders, wo Gott mich hinführt. Da muss ich mich erlösen aus meiner alten Denkungsart und da, wo ich bisher war mit meinen Gedanken. Ich bitte dich nur, wenn Gott dich ruft, dann brich auf, dann lass das Alte nur liegen und geh mit ihm. Das Schlimmste ist, wenn man den Ruf Gottes versäumt. Man kann in diesem Leben zu viel Wohlstand kommen und man kann große Positionen erklimmen. Aber wenn man den Ruf Gottes versäumt hat, ist ein Leben umsonst gelebt. Alles andere ist umsonst. Du kannst noch so viele Erfolge aufweisen. Wenn du das Rufen Gottes versäumst, war alles umsonst. Das war Abraham so wichtig. Wenn Gott was von mir will, dann will ich Ja sagen. Wenn du fragst, was will denn Gott von mir, lies mal in der Bibel. Gott spricht ganz genau in dein Leben hinein, heute. Und ich bin froh, dass es Jesus noch einmal so klargestellt hat, wenn er Menschen zum Glauben aufgerufen hat. Da ging es nie darum, ob sie sich vorstellen können, ob es einen Gott gibt. ob du es dir vorstellen kannst oder nicht. Komm und folge mir nach. Gott will doch, dass du dein Leben nicht nach deinem Kopf lebst, nach deinen Gedanken und Plänen und Wünschen und Vorstellungen und Sehnsüchten, sondern der heilige Gott, der dich geschaffen hat. Komm und folge mir. Und einer derer, die mit Jesus gezogen war, hatte später ganz glücklich von sich gesagt, keiner von uns lebt für sich selbst, keiner von uns stirbt für sich selbst. Wir leben und wir sterben für den Herrn mit allem, was wir tun. Wir wollen doch für ihn leben. Der Abraham hätte ein Kleinbürger in Ur in Chaldäa bleiben können und hätte dort seinen Garten bewirtschaftet und hätte seinen Berufsaufgaben wäre nachgegangen. Und er hätte das eine versäumt. Gott will was aus meinem Leben machen. Ich finde das so typisch, wie der Abraham gar nicht lang fragt nach seinen Gefühlen. Hat er Lust dazu? Das ist gar nicht interessant. Sondern der Ruf kommt drängend und bestimmt von Gott. Komm, ich will dich in ein Land führen. Warum ist das dann groß? Weil Gott Pläne hat aus dem Leben dieses Abraham. Wir haben gerade gesehen, was Menschen können. Wie sie diese Stadt Babel bauen, eine mächtige und große Stadt. Wie sie diesen Turm errichten, den ja Archäologen noch ausgegraben haben aus dem Wüstensand. Aber jetzt kommt das, was Gott macht. Und da kriegt es ihm, ein kleines Menschenleben zu nehmen. Und er legt seine Spuren hinein in das Leben Abrahams. Er fängt an zu handeln. Und das ist so groß, so mächtig, so gewaltig, dass es den ganzen Bau von Babel in Schatten stellt. Das, was Gott jetzt beginnt, ist viel gewaltiger und viel größer. Ein sterblicher Mensch wird von Gott gebraucht, um seine großen Pläne zu verwirklichen. Das Größte, was man von eurem Leben einmal sagen kann, ich weiß nicht, ob du heute überhaupt den Kopf dazu da hast, um das zu verstehen. Ich merke, wie es manchen von euch richtig schwerfällt, sogar bloß ein paar Minuten still zu sitzen und zu hören, ohne zu reden, sogar in einer Kirche, dass Gott euch ruft, und aus einem Leben eines 13-jährigen Mädchen etwas macht, was einmal noch in der Ewigkeit Gottes wichtig und bedeutsam ist. Dass es um dieses eine Ziel geht, um nichts anderes. Dass Gott etwas durch kleine Leute machen kann, was größer ist als das Tollste, was Menschen erbaut haben auf dieser Welt. Und darum reden wir ja von diesem Abraham, weil er uns zum Vorbild wird. Wir dürfen in seine Fußstapfen hineintreten. Gott will etwas Großes machen aus deinem Leben. Die größten Ziele, die du dir setzen kannst mit deinen Gedanken, sind mir viel zu klein. Du kannst sagen, ich will Professor werden oder ich will reich werden, in einem schicken Wagen fahren, ich will Geld haben, Haus bauen. Das ist mir doch zu wenig. Wenn dein Leben nicht etwas Großes wirkt für die Sache Gottes, ist es vergeblich gelebt. Ein großes Leben, das war das Erste. Zweitens, eine große Sicherheit. Die Freunde von dem Abraham dachten, sicher Mensch, der hat ja gar nichts. Wenn der da als Beduine durch die Wüste zieht, was nimmt er denn eigentlich mit? Auf was verlässt er sich? Er hat irgend nur das Wort Gottes gehört. Für viele Leute heute ist ja auch das Reden Gottes in der Bibel so etwas Unbestimmtes. Sie denken, so genau wird's ja doch nicht stimmen. Das ist eine alte Methode, um sich das Reden Gottes fernzuhalten und zu sagen, es geht mich nichts an. Aber dieser Abraham sagt, umgekehrt ist es. Ich gebe gern mein Haus auf und meinen Arbeitsplatz und meine Freundschaft und meine Verwandtschaft. Das ist für mich keine Sicherheit. Die einzige Sicherheit, auf die ich mich verlassen kann, ist das, was Gott sagt. Und wenn Gott sagt, ich will mit dir sein, dann sagt der Abraham, dann bin ich ja mit mir. Oh, lassen Sie doch ein bisschen Luft. Die brauchen wir. Auch wir brauchen Sauerstoff hier drin. Jawohl, das tut uns gut. Diese Sicherheit, ich habe immer nur Angst bei so vielen Menschen, dass wir hier irgendwo nicht mehr genügend Luft bekommen. Dass Gott uns eine Sicherheit gibt. Ich will mit dir sein. Eine ganz feste und verlässliche Zusage. Ich will mit dir sein und daran kannst du dich halten. In schweren Stunden wurde ich deine Freunde verlassen. Und wenn du sagst, ich habe gemeint, ich könnte auf dem seine Treue bauen. Nein, alles Große in der Welt ist auch nicht verlässlich. Andere sagen, ich habe auf Geld gebaut. Ich habe auf den Frieden gebaut. Ich habe auf das Wort von Menschen gebaut. Ich habe gemeint, das geht weiter, die Gesundheit sei mir garantiert. Du, es gibt nichts Verlässliches als das eine, dass der lebendige Gott dir seinen Beistand verspricht. Ich bin bei dir. Auf dieses Wort kannst du bauen. Und dann kannst du selbst in dunkelsten Stunden wissen, ich bin nicht allein. Er ist bei mir. Aber dazu muss man mit ihm gehen. Es sind viele Menschen, die sind von Gott weggelaufen. Die müssen umkehren und zurück zu ihm. Da steht über dem Abraham die große Ankündigung Gottes. Ich, Abraham, will mit dir sein. Und ich wollte, dass ihr mit eurer Bibel dieses Rufen Gottes versteht. Und ich wollte jetzt noch einmal eure Namen alle einsetzen. Und ihre Namen einsetzen. Wenn Gott diese Ankündigung heute bei ihnen wahr macht, ich will mit dir sein, dann will er ihr Leben füllen. Ich will dich segnen. Wenn Gott seine Hand auf sie legt, das ist ihm nicht gleichgültig, was sie tun und schaffen. Er meint sie, er will durch sie wirken heute in der Welt. Komm doch und gib das Leben in deine Hand. Ich muss einmal noch nachdenken über diesen Abraham. Um das richtig zu haben, dass Gott bei ihm ist, war ja notwendig, dass er das andere loslässt. Das muss man genau verstehen. Ist das eigentlich böse, wenn man sich an seiner Freundschaft freut oder gerne zu Hause ist in seiner Familie? Das musste ja Abraham alles aufgeben. Das ist bestimmt nicht böse. Aber es gibt Augenblicke in unserem Leben, wo Gott ganz konkrete Zeichen fordert der Treue. Und das weiß jeder Bibelleser und jeder, der die Schritte im Glauben geht. Ihr lieben Konfirmanden, das ist auch der Grund, warum viele Menschen nicht glauben können. Nicht, weil sie Verstandesprobleme mit Gottes haben, sondern weil sie in gewissen Entscheidungen nicht Gott folgen können. Das ist eine ganz schlimme Not unseres Lebens. Gott will ja unser Leben bestimmen. Er will, dass wir von der Lüge lassen. Er will, dass wir unsere Eltern ehren. Er will, dass wir kein unrechtes Ding drehen im Leben. Gott hat ganz bestimmte Pläne mit uns. Gott will, dass wir voll Freude und Liebe sind, voll Güte und Geduld. Da hat Gott Pläne und viele können nicht glauben, weil sie in ihrem Leben in einer konkreten Entscheidung nicht loslassen können. Und es gibt viele Dinge, die uns im Leben oft nur wichtiger sind, sodass wir einfach vor lauter fehlender Zeit gar keinen Raum haben, um Gott folgen zu können. Da muss uns dieser Abraham ganz groß werden, wie er eine mutige Entscheidung fällt und sagt, ich will's auf eine Waage legen. Auf der einen Seite lege ich all das hin, was ich habe in meinem Leben, in Ur in Chaldäa, meine Freunde, meine Häuslichkeit und die schöne Umgebung, in der ich lebe und die netten Menschen um mich her. Und auf die andere Seite der Waage legt doch Gott ruft und Gott will etwas aus meinem Leben machen. Und dann sagt Abraham, das eine ist doch viel gewichtiger, viel größer. Wie will ich an dem kleinen Zeug hängen, das mir doch nichts bringt, wenn ich auf der anderen Seite das andere Große fassen kann, dass Gott etwas aus meinem Leben machen kann. Das ist Sicherheit. Und noch das Dritte, Gott macht gewiss, Gott macht groß und tüchtig. Der Abraham war gar kein großer Mann von seiner Herkunft her. Er war ein Mensch wie wir. Ein schwacher Mensch. Aber das, was in Abraham so wichtig für uns wird, was wir von ihm lernen können, ist sein Glaube. Und da muss man genau bei diesem Abraham hinsehen. Er vertraut Gott und er gehorcht. Für ihn bedeutet das Vertrauen zu Gott gleichzeitig, dass er dann dies auch in seinem Leben zur Durchsetzung bringt. Und darum ist der Abraham plötzlich ein ganz großer. Wo einer sich so Gott hingibt, da kann Gott aus seinem Leben etwas Wichtiges machen. Dieser Abraham hat das erlebt, dass Gott ihn gebraucht hat mit einer wichtigen Bedeutung für viele andere Menschen. Er wurde zum Stammvater des Volkes Israel. Er wurde der Begründer der großen Heilspläne Gottes. Ich bin der Meinung, dass in eurem Leben genau dasselbe geschehen kann. Ich weiß nicht, wo Gott mit euch hinaus will. Aber wenn einer von euch heute beginnt und sagt, Herr, du rufst mich, ich will mich für dich öffnen. Ich vertraue dir und ich gehorche dir. Dass Gott in seinem Leben dies verwirklichen kann, was heißt segnen. Dass da die heimliche, wirkende Hand Gottes mit drin im Spiel ist. Wir fangen ein paar Dinge an und Gott sagt Ja dazu und Gott lässt gelingen und Gott schenkt offene Türen und Gott schenkt uns Durchsetzungsvermögen und wir dürfen in dieser Welt etwas aufbauen. Man spricht heute viel davon, dass junge Menschen resignieren und keinen Mut mehr haben. Sie haben Angst vor der Zukunft. Ich hätte auch Angst vor einer Zukunft ohne Gott. Was soll die Zukunft uns auch bringen können? Ich habe nur einen Grund, dass ich jungen Menschen sagen kann, ihr habt ein reiches und großes Leben vor euch, wenn ihr den Ruf Gottes annehmt, ich will mit ihr sein. Und wenn ihr vertraut und gehorcht. Es wurde zu dem Abraham gesagt, ich will dich in ein Land führen, das ich dir zeigen will. Abraham musste Jahrzehnte warten, bis er das gesehen hat. Das kann uns manchmal schwer werden, bis wir die Erfüllung der großen Ankündigungen Gottes erleben. Er lief durch die Wüste und immer hat nur die Wüste ihn so angesehen, dachte, hat Gott mich eigentlich reingelegt? Das sind Anfechtungen, die einem sehr zu schaffen machen können. Und Glaubende leiden darunter. Und Abraham hat fast nichts gesehen von der Erfüllung. Von einem großen Volk hat er überhaupt nichts gesehen. Nur einen Sohn hat er gehabt, im Alter. Und das hat ihm Gott noch schier aus der Hand gewunden. Der Glaube lebt nicht vom Schauen. Und der Glaube lebt auch nicht von den Erfahrungen. Das mag wohl sein, dass wir im Leben lange warten und suchen nach der Bestätigung der großen Zusagen Gottes. Aber das war ja gar nicht wichtig. Wenn heute Abraham aus der Ewigkeit zurückblickt auf sein Leben, dann sieht er, was Gott aus ihm gemacht hat. Nur das ist wichtig. Dass Sie einmal sagen können, mein Leben war nicht vergeblich gelebt. Denke an einen Mann, der mir einmal sehr traurig gesagt hat, ich habe 10 Jahre meines Lebens vergeudet. Er meint, er hat 10 Jahre diesen Ruf Gottes einfach vergessen. Hat sich hineingestürzt in seine Arbeit und geschafft wie ein Wilder und vergessen, dass Gott einen Plan hat. Und erst dann ist er umgekehrt. Bleiben Sie nicht stehen über dem Schmerz des Vergeudeten, sondern ergreifen Sie heute das, was angeboten ist. Und das ist so verlässlich, dass Gott sogar seinen Sohn dafür opfern kann und sagt, das gilt für dich, stehe ich ein, mit dir will ich sein. Und wenn deine Schuld gen Himmel schreit, ich will dennoch mit dir sein. Gott kann heute in diesem Augenblick Neues beginnen, wo ein Mensch hört und sagt, ja Herr, ich hab's verstanden, du meinst mich. Und du willst mit mir ein neues Leben beginnen. Dank dir. Und ich danke dir, dass du das Neue möglich machst, indem du das Alte zuschüttest. Ich will das hören. Und ich will nur deiner Führung nachgehen. Ich will etwas Großes erleben. Liebe Konfirmanden, wenn wir euch die Bibel in die Hand gegeben haben, es liegt an dir, ob du hörst, was Gott zu dir sagt. Und ob du begreifst, dass Gott dich meint. Amen. Wir singen das Lied Jesu, geh voran auf der Lebensbahn. 274, alle 4 Verse. Herr Jesus Christus, wir sind oft umgetrieben von der Frage, was eigentlich unsere ganze Leistung bewirkt hat. Was eigentlich herauskommt aus der mühsamen Berufsarbeit, aus unserer modernen Welt und ihren Errungenschaften, aus dem Geld, das wir zusammentragen und aus dem, was wir anschaffen. Ach Herr, lass uns doch deinen Ruf wieder so ernsthaft vernehmen, dass wir merken, du willst aus unserem irdischen Leben etwas schaffen, was sogar für deine Ewigkeit Bedeutung hat. Du willst heute schon in dieser Welt deine große Heilsgeschichte beginnen. Und du willst jeden von uns einsetzen, damit wir dir zur Ehre leben. Und damit wir etwas wirken, was vor dir Bestand hat. Herr, lass uns nicht wieder im Alltäglichen versinken morgen. Dass die kleinen Dinge uns bestimmen und die Tagesordnung setzen bei uns, sondern lass uns deinen Willen verstehen, damit wir auch die kleinen Dinge im Gehorsam vor dir treu tun können. Dass wir im Beruf und auch in den wichtigen Entscheidungen der Lebensfragen wissen, was du willst, und dass alles zusammen dann dir dient und dir die Ehre gibt. Herr, heile du uns so und mach unser Leben wieder ganz, zusammenhängend, umfassend, dass alles dazugehört, das Große und das Kleine, und alles dir dient. Nimm unser Leben und mach daraus etwas Wichtiges für deine Sache und für dein Reich. Und gebrauche uns dazu. Wir wollen dich jetzt auch bitten für die, die unter ihrer Schwäche leiden, unter ihrer Ohnmacht oder unter der Krankheit. Wir möchten dich für die Alten bitten, die oft meinen, ihr Leben wäre gelebt. Mach du doch ihnen deutlich, dass du auch ihre engen Grenzen sprengen kannst. Und durch sie auch noch viel wirken willst, dass kein Tag vor dir vergeblich gelebt ist. Und wir bitten dich jetzt für unsere Konfirmanden, dass sie sich nicht betrügen lassen von den vielen Dingen, die vor ihren Augen auftauchen. Mach du sie zu stillen Hörern deines Wortes und zu Tätern deines Wortes. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen noch den Vers 2 vom Lied 144. Leid, dass Sie Schwierigkeiten haben, wenn wir es im Gottesdienst so voll haben. Sie sehen auch, dass die jungen Leute hier vorne sitzen. Ich werde es Ihnen nicht verraten, nach wie vielen Minuten eines Gottesdienstes unsere Luft aufgebraucht ist. Nicht, dass Sie nicht mehr kommen, aber ich habe eine gewisse Verantwortung, dass hier keinem schlecht wird. Und darum bitte nehmen Sie Rücksicht darauf, dass wir möglichst hier offen lassen und auch notfalls hinten noch die Seitentüre, denn wir brauchen Sauerstoff ein Stück weit und der Luftraum dieser Kirche ist viel zu klein für die Menschen, die sich hier drin aufhalten. Und im Gemeindehaus dürfen wir das gar nicht stellen, aber es gibt keine baupolizeilichen Vorschriften für die Kirchen bis heute. Psst, nichts verraten. Aber nicht, dass Sie meinen, ich wollte Sie rheumatisch krank machen, ganz bestimmt nicht, sondern setzen Sie dann die darüber und die Lufthungrigen hier, aber das sind nur Schlüssellöcher für die Größe unserer Kirche, die wir hier überhaupt haben. Auch immer, wenn Sie nachher mithelfen, dass wir gleich die Fenster öffnen können. Ich merke das manchmal schon, wenn ich hier auf der Kanzel im zweiten Gottesdienst stehe, wie einfach keine Luft mehr da ist und man dann einfach schwer tut. Und erst recht auf der Empore oben im zweiten Gottesdienst, wo es leider oben keine Fenster hat. Aber das nur zur Erklärung. Es ist ja heute Sommeranfang, es wird sicher auch wieder wärmer. Wir haben am nächsten Sonntag den Besuch von Frau Brinkmann, unserer früheren Kindergärtnerin. Und da machen wir wieder so eine Missionsmatinee im Anschluss an den ersten Gottesdienst. Ich will Sie einladen, dabei zu sein. Die meisten haben noch Zeit nach dem Gottesdienst. Was machen Sie zu Hause? Nochmal die Samstagszeitung lesen oder? Und für die Hausfrauen, die dürfen ja sich an den Tisch setzen. Wir haben Hausfrauen hier. Oh, sie dürfen, wenn sie unbedingt kochen wollen, bei uns dann für uns kochen, in unserer Küche hier. Dann ist das schön, dann machen wir das rationeller für alle zusammen. Ich will Sie einladen, wir rechnen schon so vorher, wir schätzen, wie viel kommen und da haben wir schon damit gerechnet, dass Sie dabei sind. Kommen Sie und es kostet nichts, das ist wieder ein Gemeindeglied, hat sich bereit erklärt, die Unkosten zu stiften, sodass nichts vom Opfer abgezogen wird, das schicken wir alles dann für diese Arbeit in Thailand, der Marburger Mission. Sie wird erzählen aus Phayao und der Arbeit, die dort geschieht. Wir haben in 14 Tagen, das heißt am Samstag, unsere Kleideraktion. Sie können schon am nächsten Sonntag was mitbringen und dann im Gemeindehaus abstellen. Nur das Porto, das wir dazu erbitten, 3 Mark pro Kilo etwa, dass Sie das extra in einem Umschlag im Opfer beilegen oder im Gemeindebüro abgeben oder auch dort Geld spenden für die Lebensmittel, die wir schicken. Das ist ein Stück, wo man augenblicklich helfen kann in der großen Not Ugandas. Am kommenden Dienstag im Bibeltraining will ich einen Abend einschieben, nachdem wir unseren Kolosserbrief fertig haben. Was meint die Bibel, wenn sie vom Frieden spricht? Ich glaube, dass das eine ganz aktuelle Frage ist, nachdem plötzlich in der Öffentlichkeit immer mehr Leute auftreten, die plötzlich sagen, dass sie für die Bibel wären und dann ihre politischen Programme vermixen. Wir müssen da mal bloß die Bibel lesen, ganz nüchtern und ruhig. Was meint die Bibel, wenn sie von Frieden spricht? Dienstagabend um 8 Uhr. Unser Opfer erbitten wir heute noch einmal für unsere Aktion Hilfe für Brüder. Da liegen die Zettel auf Informationen zur Fürbitte, die wir letztes Mal auf die Plätze legten. Diese beiden Aufgaben, diese stark wachsende Kirche in Südäthiopien, diese Kirche Wort des Lebens. Und dann die andere Kirche, die auf Borneo, auf Kalimantan, im indonesischen Teil der Insel Borneo, in Südostasien eine ganz wichtige Missionsarbeit treibt. Und wenn man das sieht auf den Bildern, wie die Leute da auf der Bibelschule in brüchigen alten Reishütten einmal logieren, weil sie die jungen Leute wollen dort eine Ausbildung als Prediger und Missionare haben, dort müssen wir helfen. Wir wollen neue Baracken für diese Bibelschule stiften. Bestattet wurde in der vergangenen Woche Auguste Annemarie Fuchs, Sekretärin, 79 Jahre am Dobelbach 8. Wir hörten bei der Bestattung das Wort, der Tod ist verschlungen in den Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gegeben hat durch unseren Herrn Jesus Christus. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.